Guten Abend, ich begrüße alle herzlich. Das ist die 16. Folge, die wir schon haben über das Buch Hiob. Und dabei kommen wir zu Kapitel 15, die Rede von Eliphas. Damit wir kurz in Erinnerung rufen, Hiob wurde ja schwer krank, wurde besucht von drei Freunden, die ihm ihr Beileid bezeugen wollten, die kamen, um ihn zu trösten. Aber in der Zeit, wo sie bei ihm waren, ganz wortlos, da hat er gemerkt, was in ihren Herzen vorging. Er hat realisiert, dass diese Freunde zu seinen Gegnern wurden. Er hat realisiert, dass die in Frage stellen, wo Hiob wirklich stand im Glauben. Und das war eigentlich die schwierigste Prüfung. Das war die Prüfung Nummer 7. In Hiob 1 und 2 haben wir 7 Prüfungen Hiobs. Aber die Prüfung, wo er als Person und gerade was sein Glaubensleben anbetrifft, grundsätzlich in Frage gestellt wurde, das hat ihn zur Verzweiflung gebracht. In Kapitel 3 ist es ein Aufschrei der Verzweiflung und er hätte gehofft, nie Leben gelebt zu haben nach seiner Geburt. Und dann beginnt eben die Diskussion. Eliphas drückt dann wirklich in Worten aus, dass er überzeugt ist, Hiob muss schwer gesündigt haben. Aber in dieser ersten Rede von Eliphas, Kapitel 4, wenn man das vergleicht dann mit Kapitel 15, der Tonfall ist grundsätzlich anders. In Kapitel 4, das klingt alles sehr, sehr höflich. Und er sagt auch nicht so direkt gegen Hiob. Aber es ist völlig klar, dass er es so meint. Also es ist alles durch die Blume geredet, sehr weich formuliert, aber im Inhalt eben trotzdem hart. Dann hat Hiob versucht zu antworten. Das war in Kapitel 6 und 7. Und dann kam der nächste Freund, der Jüngere, also der Mittelalterliche von diesen drei, Bildad in Kapitel 8. Und er fährt genau in die gleiche Schiene wie der Älteste, wie Eliphas. Und seine Formulierung ist aber viel härter als Eliphas. Und Hiob antwortet und versucht zu begründen, warum das nicht stimmen kann. Und schließlich haben wir gesehen, in Kapitel 11, da setzt Zophar, der Jüngste von den Dreien, ein. Und seine Art zu sprechen ist noch härter, noch schärfer. Und er verurteilt Hiob als ein Mann, der schwer gesündigt haben muss. Hiob hat dann wieder ausführlich versucht, das zu widerlegen, aber es ist ihm nicht gelungen. Übrigens ist noch ganz wichtig, wenn man unfähig ist, jemanden zu widerlegen, heißt das noch nicht, dass das, was man gesagt hat, unlogisch ist. Also Logik ist nicht gleich, man widerlegt, sondern das ist einfach, Logik ist die Art und Weise, wie etwas in sich stimmig dargelegt wird, aber ob das überzeugt oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Und das wissen wir ja auch von der Politik her. In der Politik sind die, die am logischsten argumentieren können und am stichhaltigsten Fakten auf den Tisch legen können, dass die am besten überzeugen. Das Überzeugen hängt von ganz anderen Faktoren ab. Und wir wissen ja, weil wir das Buch Hiob bis zum Schluss kennen, dass Hiob in seinen Argumentationen recht hatte. Aber er konnte seine Freunde nicht überzeugen. Und nun, nachdem also die Serie durch ist, Eliphas, Hiob, Bildad, Hiob, Zophar, Hiob, kommt die zweite Serie, nochmals genau gleich, wieder beginnen in Kapitel 15, 1 mit Eliphas, dann Hiob, Bildad, Hiob, Zophar, Hiob. Und dann kommt dann noch eine dritte Serie, bis dann diese riesige Diskussion der Freunde fertig ist. Wobei dann der dritte Freund in der dritten Serie der spricht schon gar nicht mehr. Und Hiob behält das letzte Wort. Da könnte man sagen, ja, er muss immer das letzte Wort haben. Für uns ist das oft ein Beweis, der das letzte Wort hat, der hat auch nicht recht. Aber in dem Fall war es jetzt anders, ja. Das kann so sein. Aber Hiob hatte hier das letzte Wort und trotzdem wird er später bestätigt, dass er in seiner Argumentation gegen die Freunde, dass er eben leiden musste, obwohl er nicht schwer gesündigt hatte. Da war er richtig. Aber er hat in anderen Punkten geirrt. Und das wird dann auch noch geklärt im späteren Buch Hiob. Also, wir lesen Eliphas, zweite Rede. Jerry, darf ich bitten? Ab Vers 1 bis 16.
Und Eliphas, der Temaniter, antwortete und sprach: Wird ein Weiser wenigen Erkenntnis antworten? Und wird er sein Inneres füllen mit Ostwind, streitend mit Reden, die nichts taugen, und mit Worten, womit er nicht nützt? Ja, du vernichtest die Gottesfurcht und schmälerst die Andacht vor Gott. Denn deine Ungerechtigkeit belehrt deinen Mund, und du wählst die Sprache der Listigen. Dein Mund verdammt dich, und nicht ich, und deine Lippen zeugen gegen dich. Bist du als Erster zum Menschen gezeugt und vor den Hügeln du geboren? Hast du im Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Was weißt du, was wir nicht wüssten? Was verstehst du, das uns nicht bekannt wäre? Unter uns sind auch Alte, auch Greise, reicher an Tagen als dein Vater. Sind wir zu wenig, die Tröstungen Gottes und ein sanftes Wort an dich zu gering? Was reißt dein Herz dich hin, und was zwinkern deine Augen, dass du gegen Gott dein Schnauben kehrst und Reden hervorkommen lässt aus deinem Mund? Was ist der Mensch, dass er rein sein sollte, und der von einer Frau geborene, dass er gerecht wäre? Siehe, auf seine Heiligen vertraut er nicht, und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger die abscheuliche und verderbte, der Mann, der ungerecht trinkt wie Wasser.
Danke. Könntest du noch drei Verse dazu lesen, 17 bis 19?
Ich will es dir berichten, höre mir zu, und was ich gesehen habe, will ich erzählen, was die Weisen verkündet und nicht verhehlt haben von ihren Vätern her. Ihnen allein war das Land übergeben, und kein Fremder zog durch ihre Mitte.
Danke. Wir haben schon gesehen, dass Eliphas nach einem ganz bestimmten Aufbau seine Rede hielt in Kapitel 4. Und zwar, er begann mit Fragen. Mit rhetorischen Fragen. Das sind Fragen, die muss man gar nicht beantworten. Die geben sich eigentlich selber schon die Antwort. Und dann eine Gegenüberstellung von Gottes Gerechtigkeit im Kontrast zur Ungerechtigkeit des Menschen. Und dann kommt ein Aufruf, wende dich Gott zu. Also ein Aufruf zur Buße an Hiob. Und schließlich endet das mit einer Beschreibung, wie gut es denen geht, die gerecht sind, und wie schlimm das Ende der Gottlosen ist. Und wir haben gesehen, der zweite Freund übernimmt genau das gleiche Schema. Und der dritte auch. Da haben wir schon etwas gesehen von gruppendynamischen Prozessen. Also die drei hatten irgendwie schon, ohne etwas zu sagen, haben die sich da schon gefunden, als sie bei Hiob stumm saßen. Und Hiob hat das gemerkt. Alle denken schlecht über mich. Und dann der Erste äußert sich, und eben das gibt dann den Mut, dem Zweiten, das auch, aber einfach noch stärker zu sagen. Das ist eben auch die Dynamik, die da in der Gruppe kommt. Einer sagt es noch ein bisschen weicher, der andere noch stärker. Und dann der Dritte ist ermutigt, ja, wenn der Zweite schon so hart reden konnte, dann ich auch. Und jetzt fährt Eliphas wieder nach diesem Schema weiter. Und zwar, indem er mit Fragen beginnt. Wird ein Weiser windige Erkenntnis antworten? Also, ein weiser Mensch, gibt der eben Erkenntnis von sich, die eigentlich gar nichts taugt, die eben wie Wind ist. Puh. Wind im Sinn von nichts. Das ist seine Frage. Und dann weiter sagt er, wird er sein Inneres füllen mit Ostwind? Also ein Weiser will ja etwas zu tun haben, einfach mit luftiger Erkenntnis. Und das, indem er streitet mit Reden, die nichts taugen, und mit Worten, womit er nicht nützt. Und das sind Fragen, die richten sich an Hiob. Wenn du ein Weiser sein willst, aber dann bitte sprich nicht solchen Unsinn. Das heißt es im Klartext. Aber er sagt das alles poetisch formuliert. Und wir haben ja schon früher uns damit beschäftigt und gesehen, dass diese Reden wirklich so stattgefunden haben. Das ist nicht eine nachträgliche Umschrift in Poesie, sondern die Art und Weise dieser Poesie war eben so gestaltet, dass man, wenn man es beherrschte, so sprechen konnte. Also der formuliert wirklich so schön, aber Eliphas sagt, das Hiob, was du da bringst an Argumentation, das taugt überhaupt nichts. Und jetzt wird es noch härter. In Vers 4, ja, du vernichtest die Gottesfurcht und schmälerst die Andacht vor Gott. Deine Argumentation, Hiob, führt dazu, dass andere Menschen die Gottesfurcht verlieren. Die Achtung vor Gott und seiner Gerechtigkeit. Und du bewirkst, dass Menschen eben nicht mehr in dieser wahren Andacht vor Gott kommen. Das ist ein hartes Wort. Aber ein Bibelvers, den könnte man ruhig auswendig lernen und an manche Prediger heute richten. Gerade unter sogenannten Jugendpredigern ist das ja üblich, dass man denkt, man muss cool sein in dem Sinn, dass man sogar unflätig sprechen kann. Aber das bewirkt wirklich das, was hier steht. Ja, du vernichtest die Gottesfurcht. Dass man Gott darstellt, wie wenn er ein Kumpel wäre. Aber das ist genau das. Und schmälerst die Andacht vor Gott. Ja, an die richtige Person gerichtet wäre dieser Vers von Eliphas. Wirklich eine Bombe. Aber es war nicht korrekt, so zu Hiob zu sprechen. Obwohl wir aber festhalten müssen, wir haben gesehen, dass Hiob in seiner Verzweiflung hat er Dinge gesagt in Bezug auf Gott, die waren nicht richtig. Und dafür wird er ja dann am Ende seines Buches, des Buches Hiob, wird er Buße tun. Aber eben, er stellt ihn dar als wirklich einen, der nur Unsinn erzählt und der eben die Gottesfurcht der Menschen zerstört durch seine falsche Argumentation. Und dann in Vers 5 sagt er, deine Ungerechtigkeit belehrt deinen Mund. Also alles, was du sagst, das kommt eben gerade aus dem heraus, dass du in der Sünde lebst. Das ist die Motivation für das, was du sagst. Der Ursprung. Und dann sagt er, und du wählst die Sprache der Listigen. In Kapitel 4 hat er sich eben ganz blumig ausgedrückt. Da hat er nicht gesagt, Hiob, du bist einer, den man als listig bezeichnen könnte. Sondern schlagen wir mal auf, Kapitel 5, Vers 12. Das ist ja dieser Vers, den Paulus zitiert in 1. Korinther 3, Vers 19. Aus dem Buch Hiob. Und zwar, um zu zeigen, dass die Philosophie dieser gottlosen Welt, dass die vor Gott nichts taugt. Und da zitiert er Hiob 5, Vers 12, wo Eliphas über Gott sagt, der zunichte macht die Pläne der Listigen und ihre Hände führen das Ausgeklügelte nicht aus, der die Weisen fängt in ihrer List. und der Rat der Verdrehten überstürzt sich. Und das zitiert Paulus, der die Weisen fängt in ihrer List. Und das heißt also, Gott deckt eben das Hinterhältige in den philosophischen Gedanken auf. Und der Satz ist an die richtigen Leute gerichtet. 100% Wahrheit. Und darum wird das im Neuen Testament zitiert. Aber nicht in Bezug auf Hiob. Aber hier sagt er ja nicht, Hiob, du bist das. Sondern er sagt es einfach, Gott macht die Listigen, macht die Pläne der Listigen zunichte. Er erhascht die Weisen in ihrer List. Aber er meinte Hiob damit. Das ist der Punkt. Er sagt es zwar nicht so direkt, aber er meinte. Ich habe mal einen gehört, der hat gesagt, das war ein Spaß, aber Späße sind manchmal problematisch. Er hat gesagt, in Europa, da darf man in allen zivilisierten Ländern nur 120 fahren auf der Autobahn. Ja, das ist ja nichts, ist ja von der Aussage her nichts Böses, ja? Aber es war klar, es gibt eben ein zivilisiertes Land in Europa, dort darf man je nachdem sehr viel mehr fahren als 120. Man hat manchmal das Gefühl, also ich war ja überzeugt, dass aus nichts nichts kommt, aber wirklich manchmal aus dem Nichts erscheint ein Audi im Rücken. Ja, und wenn man das so formuliert, ist das quasi ganz nett formuliert, aber im Grunde genommen ist das eine ganz heftige Anklage an die Deutschen. Und so ist es eben auch mit Eliphas. Er sagt das alles so schön, aber im Grunde genommen war das ganz heftig. Und wir kommen auf diesen Punkt in der Rede von Eliphas da noch zurück, weil er der Meinung war, seine Rede war ganz anders, überhaupt nicht heftig, sondern es war ein Trostwort. Aber davon gleich mehr. Nun, in Vers 6 von Kapitel 15 sagte, dein Mund verdammt dich und nicht ich. Und deine Lippen zeugen gegen dich. Eigentlich müsste ich, Eliphas, dir Hiob gar nicht antworten. Du bist schon verurteilt durch das, was du selber sagst. Das macht ja schon alles klar, wie verdreht du bist. Aber sieht man, in einer Diskussion, und das gehört auch zur Gruppendynamik, Hiob hat natürlich seine Freunde auch verletzt in seinen Reden. Und sobald man ebenso verletzt wird, wird man leicht auch noch heftiger. Und da geschieht's jetzt. Eliphas kommt wirklich aus der Reserve heraus und wird sehr direkt und scharf. Und nun, wir haben also gesehen, es geht nach dem Schema, es beginnt mit Fragen, aber im weiteren Schema nicht mehr genau durchgeführt. Was wieder gleich ist, jetzt spricht er über die Verdorbenheit des Menschen im Gegensatz zur Gerechtigkeit Gottes, aber es kommt dann nicht ein Aufruf an Hiob zur Umkehr. Irgendwie hat er da schon die Hoffnung aufgegeben. Bei dem blitzt er eh nichts. Das ist schon ein Unterschied im Schema. Sondern er wird dann ab Vers 20 bis zum Schluss nur noch beschreiben, wie schlecht es dem Gottlosen gehen wird. Ganz allgemein. Und damit hat er ein variiertes Schema auf die Beine gestellt. In Vers 7 sagt er wieder direkt an Hiob, bist du als Erster zu Menschen gezeugt und vor den Hügeln du geboren? Hiob, hast du den Eindruck, dass du der erste Mensch seist und damit alles von Anfang an schon weißt? Hiob, hast du das Gefühl, du seist schon da in Existenz gewesen, bevor Gott die Berge erschaffen hat? Das war ja am dritten Schöpfungstag, wo Gott das Festland sich aus dem Urozean auffalten ließ. Und natürlich in der Sintflut noch einmal. In Psalm 104 heißt es, dass nach der Sintflut die Berge sich erhoben und die Täler sich absenkten. Also, Hiob, meinst du quasi, du seist der erste Mensch und damit du hättest quasi die Weisheit und das Wissen von Anfang der Welt an? ist auch wieder eine rhetorische Frage. Er will gar nicht, dass Hiob da Antwort gibt, sondern er will eigentlich damit sagen, Hiob, du überschätzt dich selbst. Du meinst, du hättest die Wahrheit. Nächste Frage. Hast du im Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Jetzt spricht er über den Rat Gottes. Was ist das? Der Rat Gottes. Das ist ein wunderbarer Ausdruck, der noch mehr in der Bibel vorkommt. Der Ratschluss Gottes, aber Rat meint nicht nur Ratschluss, sondern er meint wirklich eine, wer wollte was sagen? Wie?
Die Versammlung.
Eine Ratsversammlung.
Gottesversammlung, was eigentlich was am Anfang von Hiob stand, genau das.
Ja, darum in der Fußnote der Elbefelder, CSV, hast du eigentlich im geheimen Rat Gottes. Und dieser geheime Rat, da müssen wir gar nicht weit suchen im Buch Hiob, um ihn zu finden. In Hiob 1 haben wir doch gelesen, Vers 4. Liest du, Jerry? Vers 6.
Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast nicht du selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäumt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und seinen Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg.
Ja, da haben wir den geheimen Rat Gottes. Gott im Himmel und die Söhne Gottes, das sind die Engel. Die ganze Engelwelt versammelt sich vor Gott. Und es gibt da eine Besprechung. Und was uns hier mitgeteilt wird, ist eben, dass die Besprechung direkt auf die Person Hiobs gerichtet wurde. Übrigens, das findet man auch anderswo, in 2. Chroniker 18 finden wir auch so eine Besprechung im Himmel. Dort ist es eine ganz andere Zeit, die Zeit von König Ahab und König Josaphat von Judäa. Liest du, Jerry, 18,18.
Und er sprach, darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und alles Heer des Himmels zu seiner Rechten und zu seiner Linken stehen. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, bereden, dass er hinaufziehe und in Ramoth-Gilead falle? Und der eine sprach so und der andere sprach so. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn bereden. Und der Herr sprach zu ihm, wodurch? Und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach, du wirst ihn bereden und wirst es auch so ausrichten. Geh aus und tu so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt. Und der Herr hat Böses über dich geredet.
Der Prophet Micha, also nicht der Prophet, der das Buch Micha in der Bibel geschrieben hat, sondern ein anderer Prophet mit gleichem Namen, zur Zeit von Ahab, der sagt Ahab, dass er eben diesen Rat Gottes erlebt hat in der Vision als Prophet. Und hat also da gesehen, dass effektiv der Satan den Wunsch geäußert hatte, die Propheten von Ahab zu bereden. Und Gott hat das Böse zugelassen, wie im Fall von Hiob, weil dieser Ahab eben nicht wollte den Weg der Wahrheit gehen. Da hat Gott ihn in den Irrtum fallen lassen. Gott hätte das verhindern können. Und der Gerechte betet in dem Sinn, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Aber der Gottlose, der nicht hört auf Gottes Wort, der kann nicht beten und führe uns nicht in Versuchung. Und da hat Gott erlaubt, dass dieser Geist, übrigens in Vers 20, da trat ein Geist hervor, übersetzt die Elberfelder. Aber in der Fußnote wird das besser übersetzt. Da steht eigentlich der Geist. Auf Hebräisch steht Ha, Ruach, nicht einfach Ruach. Der Geist. Und damit ist gemeint der Satan. Mit dem bestimmten Artikel. Also auch da die ganze Engelwelt, die Engel Gottes, die Gott dienen, aber auch die gefallenen Engel sind da im Himmel. Das erfahren wir auch aus Offenbarung 12, dass dem so ist. Und das ist dieser geheime Rat Gottes, der da in Hiob 15 von Eliphas erwähnt wird. Und er sagt zu Hiob, hast du da im Rat Gottes zugehört? Und die Weisheit an dich gerissen? Nun, man muss antworten, nein, Hiob hat in diesem Rat nicht zugehört. Er wusste ja gerade nicht, was dort besprochen worden war. Er wusste nicht, dass Gott für Hiob spricht und sagt, Hiob ist ein treuer Mann im Glauben. Und es gibt niemanden auf Erden, der so ist wie Hiob. Von dem wusste er nichts. Hätte er das gewusst, hätte er das ganze Leiden anders ertragen können. Natürlich hat er nicht zugehört, aber etwas muss man sagen, Eliphas auch nicht. Und das geht natürlich nicht. Hast du? Und selber hat man ja auch nicht. Und weil eben Eliphas diesen Rat Gottes auch nicht mitbekommen hat, hat er auch falsch geurteilt über Hiob. Aber dieser Rat Gottes ist noch weiter interessant. Denn diesen Rat mit den Engeln gibt es erst, seit Gott die Engelwelt erschaffen hat. Engel sind ja Geistwesen, die Gott erschaffen hat. Und zwar aus anderen Stellen sehen wir, dass die Engel entstanden in 1. Mose 1, Vers 1. Da, wo es heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da wird die diesseitige Welt beschrieben, aber aus anderen Stellen erfahren wir, dass eben die jenseitige Welt, dass die eben da auch erschaffen worden ist. Und gehen wir aber weiter zurück. Was war vor dem Anfang? Dort in 1. Mose 1, da entstand Raum und Zeit. Im Anfang, das drückt den Anfang der Zeit aus, schuf Gott den Himmel, damit ist gemeint das Weltall, den Raum, also Zeit und Raum hat Gott erschaffen. Aber was war bevor es Raum und Zeit gab? Nun, 1. Timotheus 6, Vers 16 sagt, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Und in Titus 1 erfahren wir, dass es von Ewigkeit her einen Rat Gottes gibt. Liest du, Jerry, Titus 1?
Paulus, Knecht Gottes, der Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen ist vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes.
Danke. Also, das ist die Einleitung zum Titusbrief. Und Paulus spricht über die Hoffnung, die die Menschen haben, die das ewige Leben durch den Glauben bekommen haben. Und darum sagt er, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Da wird also gesagt, dass das ewige Leben, das die Gläubigen durch den Glauben haben, dass Gott das einmal verheißen hatte. Aber wann? Vor ewigen Zeiten. Ja, aber vor ewigen Zeiten, da gab es keine Engel, keine Menschen. Wem hat Gott das ewige Leben verheißen?
Seinen Sohn.
Ja. Das führt uns in die Ewigkeit zurück. Der eine Gott ist nach der Bibel dreieinig. Es gab Gemeinschaft in Gott von Ewigkeit her. Und in Johannes 1, Vers 18 lesen wir, niemand hat Gott jemals gesehen. Lassen wir Titus offen und Hiob 15 natürlich auch. Und noch mit einem dritten Finger kann man Johannes 1, Vers 18. Offen halten. Ja, liest du uns, Jerry.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.
Ja. Und da ist noch wichtig zu sagen, im griechischen Text steht hier, der im Schoß des Vaters ist, also der ist. Auf Griechisch steht hier hoon. Und das ist sensationell. Das ist nicht einfach das Wort estin, wie das normal wäre für ist, sondern ho-on heißt der Seiende im Schoß des Vaters. Und dieser Ausdruck ist eben ein besonderer Ausdruck, weil in der ältesten Bibelübersetzung auf Griechisch, die in vorchristlicher Zeit von Juden übersetzt wurde, und das war dann auch die Bibel, die Septuaginta, die Apostel im Neuen Testament immer wieder benutzten, um Verse aus dem hebräischen Alten Testament auf Griechisch im Neuen zu zitieren. Und in dieser Übersetzung wurde in 2. Mose 3, wo Gott sich im Dornbusch Mose vorstellt als Ich Bin, übersetzt mit Ho-On, ja. Ja. Also, das ist der Ich Bin, der Ich Bin, genau. Und hier wird also der Sohn genannt Ho-On, dass er Yahweh ist. Aber der Vater ist auch Yahweh. Natürlich. Und es gibt nur einen Yahweh. Im Glaubensbekenntnis Israels, das ist 5. Mose 6, Vers 16, heißt es, das wird jeden Tag im Judentum weltweit rezitiert. Am Morgen schon. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Und für Adonai steht dann eben Yahweh im hebräischen Text, der Ewigseiende. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Aber dort steht das Wort Echad. Und Echad kann immer wieder verwendet werden, um eine zusammengesetzte Einheit auszudrücken. Zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 24, wo Mose erklärt, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Da schreibt Mose Basar Echad, eben eine zusammengesetzte Einheit. Und jetzt ist es so, dass im Judentum der wichtigste Rabbiner, das ist den man zitieren kann, wenn in einem Raum 5 Juden sind, dann gibt es ja etwa 13 Meinungen, sagt man so spaßhaft. Und wenn man aber da Diskussionen führt über die Tora und die Diskussion beenden will, dann muss man sagen, aber Rabbi Moshe ben Maimon im 12. Jahrhundert hat so und so gesagt. Ach so. Ja, wenn Moshe ben Maimon das gesagt hat, okay. Und der hat das Glaubensbekenntnis Israels formuliert. Und dort schreibt er, einer der Punkte, der absoluten Glaubenspunkte des Judentums, Gott ist ein Gott. Und er sagt, dass er Adonai Yachid ist. Yachid heißt absolute Einheit. Dann wäre es ein Gott, eben, wo nur eine Person ist. Aber in der Bibel steht, und das wird jeden Tag rezitiert, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sie sagen jeden Tag das Gegenteil. Ein Gott, in dem eben mehr als eine Person ist. So wie in der Ehe Mann und Frau ein Fleisch ist. Und so ist in der einen Gottheit der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir haben gelesen, der Sohn im Schoß des Vaters. Und da muss man nicht an das Bild denken von einem kleinen Baby auf den Armen des Vaters, sondern in Johannes 13, im gleichen Evangelium, beim letzten Passa, da liegt Johannes auf der Liege, weil man zu Tisch lag beim Passa, so, dass wenn er mit dem Kopf etwas zurückging, kam er an die Brust des Herrn Jesus. Und darum heißt es in Johannes 13, dass Johannes im Schoße Jesu lag. Das war tiefste Gemeinschaft von dem Sohn Gottes mit einem Gläubigen, der sich selber nannte, der Jünger, den Jesus liebte. Nicht, weil er dachte, er hat mich lieber als die anderen, sondern er war der, der die Liebe des Herrn am meisten genoss. Und das ist gerade ein Bild dafür, wie der ewige Vater und der ewige Sohn von Ewigkeit in Gemeinschaft waren. Und der Vater hat dem Sohn verheißen, diesen Menschen, die einmal, wenn sie gerufen werden durch das Evangelium, zusammenbrechen werden und die Gnade im Glauben in Anspruch nehmen, denen gebe ich dein Leben, das ewige Leben, das du selber bist. Denn der Herr Jesus kann ja sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da hat Gott vor ewigen Zeiten das ewige Leben verheißen. Das ist der Rat Gottes von Ewigkeit her. Und wenn man das so vor Augen hat, dann wird diese Frage natürlich umso bedeutsamer. Hast du im Rat Gottes zugehört? Und die Weisheit an dich gerissen? Natürlich nicht. Niemand hat in diesem Rat zuhören können. Das war der Rat Gottes, nicht mal die Engel. Aber wir sind jetzt Nutznießer davon, von diesem wunderbaren Rat. Philipp, du wolltest noch was zwischendurch sagen?
Ja,
wollte meinen Gedanken eben zu Ende führen.
Kein Problem, es geht um das Wort Ho'on. Das Wort Ho'on kommt ja nur in manchen Stellen vor, wo mit in Deutsch mit Ich bin übersetzt wird, oder? Also kann man jetzt auch sagen, dass das Wort Yahweh, was ja Adonai auf Hebräisch gesprochen wird, auch Ho'on übersetzt wurde oder nicht? Weil die Elberfelder hat ja in der Fußnote im dass das Wort Yahweh übersetzt wurde mit Kyrios, was ja Herr bedeutet.
Ja.
Ist das so, wäre das das Kyrios denn von oder?
Also ich wiederhole für die Leute vom Livestream, die haben das nicht verstanden. Und du fragst also, wie ist das mit Ho'on? Wird das dort gebraucht, wo gewissermaßen der Name Yahweh stehen würde im Neuen Testament? Und wie ist das, wenn eben der Name Yahwehs aus dem Alten Testament, im Neuen Testament mit Kyrios wiedergegeben wird? Es ist so, es sind diverse Stellen, wo dieses Ho'on nochmals vorkommt. Zum Beispiel auch in Johannes 3, Vers 13, wo der Herr Jesus bezeugt durch den Mehrheitstext zu Nikodemus sagt, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist, Ho'on, der Seiende im Himmel. Da drückt er aus, dass er eben der Sohn des Menschen ist, wahrer Mensch und wahr Gott. Und er sagt nicht der Sohn der Menschen, sondern der Sohn des Menschen, weil er nur von einem Menschen abstammt, von einer Jungfrau. Ja, und zwar wirklich biologisch abstammt, er ist aus dem Samen Davids und stammt so ab, aber er ist der Sohn des Menschen. Wir werden in Epheser 3 und auch im Markus-Evangelium genannt, Söhne der Menschen, weil wir immer einen Vater und eine Mutter haben. Aber so bezeugt der Herr Jesus seine vollkommene Menschheit, der Sohn des Menschen und seine Gottheit, der Seiende im Schoß, also der Seiende im Himmel. Und in Johannes 1 ist er der Seiende im Schoß des Vaters. Und nun, Philipp, eben, ich bin, in 2. Mose 3 wird übersetzt mit Ho'on. Aber ich bin ist einfach die Umschreibung der Bedeutung des Gottesnamens Yahweh. Man schreibt hier das J-H-W-H. Und das J, das ist einfach das Zeichen, das ist ein Nomen. Das ist eine Möglichkeit, wie man Nomen konstruiert im Hebräischen. Ein J vorne und dann HWH, das ist die Wurzel, ein Verb, das heißt sein. Also Yahweh heißt einfach der Seiende. Und wenn wir dieses unregelmäßige Verb im Deutschen konjugieren, sein, dann sagt man, ich bin, du bist, er ist, ja? Das ist ein unregelmäßiges Verb. Also, dieses Wort sein und das Zeichen des Nomens bedeutet, dieser Name bezeichnet den, der einfach ist. Der Seiende, der das Sein in sich selber hat. Und damit hat es auch die Bedeutung der Ewige, der Unwandelbare. Und eben der Name Yahweh, wenn der im Neuen Testament zitiert wird, dann steht an ganz vielen Stellen Kyrios, wie du schon gesagt hast, Herr. Und das hängt damit zusammen, weil wenn in der Synagoge beim Vorlesen der hebräischen Bibel, da liest der Chazan, der Vorleser, nie den Namen Yahweh aus Ehrfurcht und ersetzt das in der Synagoge durch Adonai und das heißt Herr. Also, an vielen Stellen im Neuen Testament ist Yahweh einfach ersetzt durch Herr, aber an diesen bestimmten Stellen, Ho'on, geht das zurück auf das Ich Bin. Jetzt ist klar, oder? Im Alten Testament wird nicht Kyrios geschrieben, das ist ja griechisch. Ja, doch, in der Septuaginta hat man eben sehr oft den Namen Yahweh wiedergegeben durch Kyrios. Und das ist im Neuen Testament genauso gemacht. Und damit bestätigt der Heilige Geist, der das Neue Testament inspiriert hat, dass diese Art, den Gottesnamen zu ersetzen durch Herr, richtig ist. Und damit können wir sagen, auch in der Lutherbibel, als Luther diesen Gottesnamen, den hebräischen Gottesnamen durch Herr ersetzt hatte, das war richtig. Und alle weiteren Bibeln, die das auch gemacht haben, mit Herr bis jetzt zur Elberfelder CSV, die früher Jehova hatte, hat jetzt auch Herr mit Großbuchstaben, das ist richtig. Ja, gehen wir weiter. Das war ja nur ein kleiner Exkurs. Hiob 15, Vers 9 sagt Eliphas weiter, was weißt du, dass wir nicht wüssten? Was verstehst du, das uns nicht bekannt wäre? Nun, das ist ein Problem, besonders unter Männern, aber nicht nur dort. Das gibt es auch bei Frauen. Diese Eifersucht, wer weiß mehr als der andere? Furchtbar. Und dieser alte Eliphas hat das Problem auch. Und ja, wer weiß mehr? Und darum sagt er, hast du deinem Rat Gottes zugehört? Wir wissen alles, was du weißt, das wissen wir auch. Aber wenn man so von außen jetzt betrachtet, was da gesprochen wurde, muss man sagen, niemand von den vier Gesprächspartnern hat eine so tiefe Erkenntnis Gottes wie Hiob. Also, man kann das nicht attestieren. Alles, was Hiob weiß, das wussten sie auch. Aber eben, man muss sich natürlich auch vorstellen, die waren Freunde von Hiob. Aber Hiob hatte natürlich einen Glanz verbreitet. In den Jahren, als es ihm gut ging. Und das wird ja dann später in Hiob, werden wir noch sehen, ganz ausführlich beschrieben, wie das war. Der wurde behandelt wie ein König. Und da muss man sich natürlich auch fragen, war da nicht auch eine gewisse Eifersucht? Ja, ganz versteckt. Und es ist halt so, die Eifersucht ist die Mehrwertsteuer des Erfolgs. Ja, so hat das Hane ausgedrückt. Das ist nicht meine Erfindung, dieser Satz. Aber man kann sich's gut merken. Ja, gehen wir weiter in Kapitel 15, Vers 10. Da übersetze ich ein bisschen wörtlicher als die Elbefelder und dann heißt es so, unter uns ist auch ein Alter, auch ein Greis, reicher an Tagen als dein Vater. Nun, wer ist dieser alte Greis? Da in der Diskussionsreihe Eliphas, und das ist, wird ja schon deutlich, dass immer er das erste Wort hat. Und später, ganz am Schluss in Hiob 42, werden wir sehen, dass Gott sich an Eliphas richtet und sagt, ihr drei Freunde habt falsch über mich geredet. Ihr habt euch versündigt. Aber das richtet er an Eliphas, der eben die Führungsrolle hatte. Aber sieht man wieder, das ist wieder typisch, das blumige Reden. Er sagt nicht, übrigens Hiob, ich bin sehr alt. Und weißt du, älter als dein Vater. Also, jetzt muss man mal wissen, mit wem du es zu tun hast. Nein, er sagt, unter uns ist ein ganz, ganz alter Mann. Ja, alle wissen, aber er meint natürlich sich. Ja, und dann sagt er in Vers 11, sind dir zu wenig die Tröstungen Gottes? Und ein sanftes Wort an dich zu gering? Das ist ein wunderbarer Ausdruck, die Tröstungen Gottes. Und ich denke da sofort an 2. Korinther 1, wo in einer ganz gewaltigen Art über Gottes Trost gesprochen wird. Lies uns, Jerry. 2. Korinther 1, Vers 3.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden.
Danke. Und da geht's weiter. Und er beschreibt diese schrecklichen Leiden, die er, der Apostel Paulus, durchmachen musste. Aber er beginnt diesen Brief mit dieser Anbetung Gottes, des Vaters, der, und zwei Namen Gottes, der Vater der Erbarmungen ist und der Gott allen Trostes. Das heißt, der Gott, der in jeder Situation den richtigen Trost geben kann. Nicht nur der Gott des Trostes, sondern der Gott allen Trostes. Und hier wird gerade erklärt, warum Gläubige in gewisse Nöte kommen können. Wir haben ja schon gesehen, im Zusammenhang mit dem Buch Hiob, es gibt Leiden eben zur Herrlichkeit Gottes, es gibt Leiden zur Erziehung, es gibt Leiden als Strafe und so weiter. Es gibt Leiden als Vorbeugung. Aber hier geht es, und das habe ich noch nie erwähnt, geht es um Leiden, die man durchmacht, um nachher fähig zu sein, andere glaubwürdig zu trösten. Ja? Manchmal ist es ganz schwierig, jemanden zu trösten, wenn man merkt, ja, da kann ich gut was sagen. Ich habe das nie erlebt, was der durchgemacht hat. Und darum ist es dann eben so hilfreich, wenn es dann Gläubige gibt, die sagen können, ich habe das auch miterlebt. Und ich bin nicht irre geworden an Gott. Und wir haben uns nicht verbittern lassen, sondern wir wissen, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege und dass sie so hoch sind wie der Himmel, das Weltall über uns. Und darum sagt Paulus also hier, dass er von Gott getröstet wird in aller Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Also leiden, damit man andere im Leiden verstehen kann und trösten kann. Das ist ein Grund. Und eben dieser Gott allen Trostes. Wunderbar. Und jetzt spricht hier Eliphas über die Tröstungen Gottes. Ja, Miriam? Kann man das auch Ungläubigen gegenüber sagen, dass Gott ein Gott des Trostes ist, oder nur gegenüber Gläubigen?
Für alle.
Für alle? Warum?
Weil er eben der Gott allen Trostes ist und dass er für jeden etwas hat. In jeder Situation.
Gott ist der Gott des der Gott von allem Trost und darum hat er für jeden etwas, ja, auch für den Ungläubigen. Und da könnte man jetzt auch Beispiele aus der Schrift zusammentragen, wo das wirklich so geschehen ist. Und das ist ja ganz wichtig, dass Gott uns nicht nur liebt als erlöste Menschen, sondern er liebt uns auch, weil wir seine Geschöpfe sind. Und darum steht auch in 1. Timotheus 4, dass er ein Retter aller Menschen ist. Und da geht es um gerade auch um die Frage von Essen und Dingen, die wirklich auch vielen Menschen in dieser Welt eine Not sind. Woher bekommen wir Essen? Und dort wird gesagt, dass Gott ein Retter aller Menschen ist. Und damit ist nicht gemeint, dass einmal alle gerettet werden. Das ist kein Vers für die Allversöhnung. Aber dass Gott eben ein Herz hat für allen und allen auch seine Hilfe schenken will. Und so gibt es eben auch einen Trost für den man Ungläubigen gegenüberbringen kann, aber alles mit dem Ziel, dass sie schließlich auch zu diesem wunderbaren Gott des Trostes umkehren und sich bekehren. Ja, in Apostelgeschichte, vielleicht das noch als Hinweis, 14 sagt Paulus, dass Gott die Heidenvölker ihre eigenen Wege gehen ließ. Aber er hat sich ihnen nicht unbezeugt gelassen, indem er ihnen Regen und fruchtbare Zeiten gab und ihre Herzen mit Fröhlichkeit erfüllte. Das ist Heidenfreude. Ja, es gibt ja manche, die sagen, Ungläubige, die wissen nicht, was wahre Freude ist. Man muss das genauer sagen. Die wissen nicht, was diese wahre Freude in Jesus Christus ist, ihn als Retter zu kennen. Das wissen sie nicht. Aber Gott gibt natürliche Freude. Und vielleicht in anderen Kulturen noch mehr als bei uns. Also das fällt manchen auf, wenn sie so in armen Ländern sind, wie da bei vielen trotzdem, sagen wir gerade in Thailand, eine natürliche Freude da ist und da kommen wieder die Schweiz und diese griesgrämigen Gesichter im Zug, ja, also jetzt sieht man sie ja weniger mit der Maske, aber ja, aber es ist unglaublich. Eine natürliche Freude und das ist ein Geschenk Gottes. Ja, also, gehen wir weiter. Aber Eliphas war also der Meinung, das, was er gesagt hat, das waren ja Tröstungen Gottes, ein sanftes Wort an dich. Aber das verachtest du. Wir versuchen dich zu trösten und du lehnst einfach alles ab, was wir dir da bringen. Das zeigt, wie er überhaupt nicht einordnen konnte, was er eigentlich tat. Weil er meinte, die Form ist höflich und die Form war nicht direkter Angriff, aber es war voller Angriff im Inhalt. Und dann sagt er, was reißt dein Herz dich hin? Und was zwinkern deine Augen? So wie einer, der eben anderen, die unter der gleichen Decke stecken, zuzwinkert, ja, Zeichen macht. So einer, dem man nicht trauen kann. Was reißt dein Herz dich hin? Und was zwinkern deine Augen? Dass du gegen Gott dein Schnauben kehrst und Reden hervorkommen lässt aus deinem Mund. Und dann bringt er wieder das Alte, diese Katastrophe, nochmals, was er schon in der ersten Rede gebracht hat. Dort hat er nämlich diese dämonische Vision erzählt, die er hatte. Ein Geist, der ihm erschienen ist, und der ihm eine Botschaft weitergegeben hatte. Die Haare seines Körpers haben sich da aufgerichtet vor Schauer, als er diesen Geist da erlebte im Traum. Und hat dann eben etwas gesagt über die Verdorbenheit des Menschen. Und wir haben gesehen, damals in Hiob 4, dass diese Vision falsche Lehren beinhaltete. Und er hat sich auf diese Vision da berufen und jetzt kommt er wieder darauf zurück, zitiert nämlich genau wie das Gleiche in Vers 14. Liest du nochmals, Jerry? Was?
Was ist der Mensch, dass er rein sein sollte und dass er von einer Frau geborene, dass er gerecht wäre? Siehe, auf seinen Heiligen vertraut er nicht und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. wie viel weniger die abscheuliche und verderbte, der Mann, der Unrecht trinkt wie Wasser.
Ja, also das ist wieder die Aufnahme von dieser Vision, der in Kapitel 4, 17 bis 21 beschreibt. Und natürlich, das tönt alles ganz gut. Was ist der Mensch, dass er rein sein sollte? Er hält ganz klar fest an der völligen Verdorbenheit des Menschen durch den Sündenfall. Für Mensch benutzt er übrigens das Wort Enosch. Und das heißt nicht einfach Mensch, sondern Mensch im Sinn von der Sterbliche, der Bösartige, der...
Wie?
Sündige. Der Sündige, genau. Im Gegensatz zu Adam, das bezeichnet Mensch, bedeutet auch Mensch, aber der Mensch, so wie Gott ihn erschaffen hat, aus Ackererde. Adam kommt von Adama, Ackererde. Aber hier sagt er, was ist der Enosch, der verdorbene Mensch, dass er rein sein sollte, und der von einer Frau geborene, dass er gerecht wäre. Schön, ist alles richtig. Das ist das, was wir auch in Römer 3, 23 lernen. Da ist, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber dann sagt er, wie dort in der Vision, siehe, auf seine Heiligen vertraut er nicht und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Dort in Kapitel 4 sagt er nicht Heilige, sondern er sagt Engel. Aber im weiteren Text in Kapitel 4, nämlich 5 am Anfang, nennt er diese Engel Heilige. Und jetzt nennt er sie gerade da wieder. Siehe, auf seine Heiligen, da meint er die Engel, vertraut er nicht und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Und auch dort sagt er, die Engel, denen werfe Gott Irrtum vor. Stimmt das? Ja, einen Teil wirft Gott Irrtum vor, das ist nämlich der eine Drittel, den Satan bei seinem Sturz mit sich gezogen hat. In Offenbarung 12 sieht man den Satan beschrieben als feuerroten Drachen, der einen Drittel der Sterne, und Sterne sind immer wieder ein Bild für die Engel in der Bibel, mit sich zog. Also, denen hat Gott Irrtum zur Last gelegt, das ist korrekt, aber den anderen Engeln nicht. Und wenn er hier sagt, auf seine Heiligen vertraut er nicht, das kann man nicht so sagen. Auf die Engel, die treu geblieben sind und nicht abgefallen sind, auf die vertraut Gott. Sonst hätte er nicht einen Engel Gabriel zu Maria geschickt, um den Erlöser anzukündigen. Du sollst seinen Namen Jesus heißen. Ja?
Ja, die Engel, die Dämonen wurden, die sind ja nicht mehr heilig.
Ja, ganz genau. Die Dämonen, die gefallen sind, die kann man auch nicht mehr als Heilige bezeichnen. Und auf die vertraut er nicht, natürlich. Und also er vermischt die Sachen. Es ist einfach nicht richtig, ja?
Könnte es nicht sein, dass in Anbetracht dessen, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, dass es hier heißt, der Himmel ist nicht rein in seinen Augen. Dass er aus diesem Grund ja einen neuen Himmel schaffen will.
Ah, also, ob es nicht sein kann, dass Gott hier, dass hier in Vers 15 die Himmel als unrein bezeichnet werden, weil Gott ja einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Ja, und das ist ja auch nicht falsch, wenn er sagt, die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Das ist wieder richtig, die Aussage. Darum wird ja in Hebräer 9 gesagt, dass die himmlischen Dinge gereinigt werden müssen durch das Opfer Jesu. Also, es gab eine Verunreinigung des Himmels durch diesen Fall von Luzifer und dem Drittel der Engel, die mit ihm gegangen sind. Und das sind ja unglaublich viele, denn in Offenbarung 5 lesen wir von den heiligen Engeln Gottes, dass da Hunderte von Millionen von Johannes gesehen werden um den Thron. Also, Hunderte von Millionen gibt die Größenordnung schon mal an. Und ein Drittel davon fiel ab. Also, von allen Engeln fiel ab. Und darum, das ist schon richtig, die Himmel sind nicht rein. Aber sie auf seine Heiligen vertraut er nicht. So absolut gesagt stimmt das nicht. Er vertraut nicht auf die gefallenen Engel, aber er vertraut auf die, die dann im Neuen Testament genannt werden, die heiligen Engel. Die heiligen Engel, das sind die, die nicht gefallen sind. Auf die vertraut er. Und die sind nicht unrein. Sonst wären sie nicht heilige Engel. Und die werden dann auch genannt die auserwählten Engel. Eben die, die sich entschieden haben, durch freien Willen, dass sie treu bleiben wollen. Die hat Gott auch auserwählt. Ja, aber dann heißt es weiter, wenn schon eben da ein Problem ist mit den Engeln, wie viel weniger der Abscheuliche und Verderbte, der Mann, der Unrecht trinkt wie Wasser. Ja, wieso sagt er, wie viel mehr sind die gefallenen Menschen so viel schlechter als Satan? Das stimmt etwas nicht. Ja? Der Satan ist der Urheber des Bösen. Dadurch, dass er mit seinem freien Willen sich gegen Gott entschieden hat, ist er zum Urheber des Bösen geworden. Und darum, das haben wir schon in Kapitel 4 gesehen, auch dort setzt er den Menschen tiefer als die gefallenen Engel. Und da ist ein Problem. Wir halten fest an der völligen Verdorbenheit des Menschen. Aber die Gewichtung hier, die entspricht nicht dem Biblischen. Ja, dieser ganz alte Mann war eben nicht in allem klar. Aber eifersüchtig war er schon auf Hiob. Weil der halt so vieles wirklich gut wusste. Aber sagt, was gibt es, was du weißt, was wir nicht wüssten? Und dann Vers 17. Ich will es dir berichten, höre mir zu. Und was ich gesehen habe, will ich erzählen. Jetzt spricht er wieder über seine Erfahrung. Das hatten wir auch schon in Kapitel 4. Da hat er auch betont als der Älteste. Ich habe es so gesehen. Wenn jemand sündigt, für das Böse sät, dann wird er das auch ernten. Boah, hab's erlebt. Aber seine Erfahrung widerspricht der Realität. Und weiter sagt er, was die Weisen verkündigt und nicht verhehlt haben, von ihren Vätern her. Jetzt beruft er sich auf die Tradition. Und zwar schließt er sich da Bildad an. Das hatten wir ja schon gesehen in Kapitel 8,8. Nachdem Eliphas in seiner Rede die Erfahrung betont hat, kommt der Mittelalterliche und betont, hör mal, was die früheren Generationen gesagt haben. Die sehen das alles, alle auch genau gleich wie wir. Und jetzt schließt er sich Bildad an, also auch er, eben in diesem gruppendynamischen Prozess, hängt auch beim Jüngeren an. Ja, es gibt meine Erfahrung, das ist das Erste, was er sagt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Worte der Weisen von den früheren Generationen her. Und dann kommt diese ganze Darstellung von Vers 20 bis 35, wo er sagt, und da ist klar, der Gottlose lebt nicht lang. Seine Tage sind kurz. Vers 20. Alle seine Tage wird der Gottlose gequält. Und eine kleine Zahl von Jahren ist dem Gewalttätigen aufgespart. Ich meine, er hätte nur über die Geschichte nachdenken müssen. Und wir wissen ja, dass der Sündenfall im Buch Hiob bekannt ist. Und sogar in den Formulierungen haben wir ganz direkte Bezüge gesehen schon zu 1. Mose 3. Und darum war eben auch bekannt die ganze Geschichte mit Kain und Abel. Nun, wurde Abel alt? Nein, er wurde von Kain ermordet. Aber Kain, dieser Gottlose, der hat dann weitergelebt. Und dieser Kain hat eine ganze Zivilisation aufgebaut, eindrücklich. Ja, also das stimmt überhaupt nicht. Alle seine Tage wird der Gottlose gequält und eine kleine Zahl von Jahren ist dem Gewalttätigen aufgespart. Die Stimme von Schrecknissen ist in seinen Ohren. In Frieden kommt der Verwüster über ihn. Es stimmt nicht. Und natürlich, das konnte Eliphas nicht wissen. Später in der Bibel, in den Königsbüchern und in Chronika, da lesen wir von Manasse, diesem gottlosen König von Juda. 52 Jahre hat er regiert über Juda. Keiner hat so lange regiert wie er. Aber der war wirklich einer der allerschlimmsten. Und wie war das mit einem Josia, diesem treuen König, der auch eine Reformation ausgelöst hatte? Der starb mit, weiß jemand, wie alt er war? Ein bisschen mehr, 39. Ja, mit 8 kam er ja auf den Thron, ja, und dann mit 16 kam die Erweckung und so weiter. Ja, aber, und schließlich mit 39 stirbt er. Ja, da kann man nicht sagen, der Gottlose hat ein kurzes Leben und der Gerechte hat ein langes Leben. Es stimmt einfach nicht. Ja, und da fahren wir dann nächstes Mal weiter in dieser ausführlichen Ausführung über den Gesetzlosen. Aber eben selbst da, wo Eliphas sich in der Hauptaussage irrt, im Einzelnen finden wir ganz viel Weisheit. Das ist das Wunderbare in dem Buch Hiob.